Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 332 des Computer Club 2. Ich begrüße alle ganz herzlich, die trotz des schönen Wetters draußen nicht draußen sitzen oder vielleicht doch draußen sitzen, uns hören, zuhören, vielleicht sogar andächtig lauschen. Wir haben dieses Mal auch wieder einen Gast und natürlich den Hans Schmitz.
Ja, hallo auch. Ich begrüße alle ganz herzlich an den Lautsprechern oder Ohrhörern, wie auch immer. Wir haben diesmal wirklich ein ganz wunderschönes Thema vorbereitet. Dazu muss ich sagen, hinter dem Thema bin ich schon lange her, bis wir endlich eine Möglichkeit gefunden haben, die Leute zusammenzubringen und das ihnen zu präsentieren.
Der Wolfgang Back ist noch nicht da. Ich hoffe, er kommt noch. Vielleicht ist er irgendwo verhindert. Aber das bekommen wir dann mit. Wir fangen schon mal an. Und ich denke, ich beginne mal damit, dass ab und zu schon mal von dem einen oder anderen Zuhörer die Kritik kommt, wenn wir uns gesellschaftspolitisch in irgendeiner Art äußern. Wenn wir also unsere Meinung zu politischen Sachen sagen, die aber alle mit unserer Technik, mit der IT in irgendeiner Art zusammenhängt, mit Datenschutz, mit Überwachung und so weiter und so weiter. Und ich möchte diesen Leuten nur sagen, dass wir wieder Wasser auf unsere Mühlen bekommen haben. Gerade jetzt auf der Campus Party Europe 2012, da hat, man muss wirklich sagen, ein Pionier des Internets, denn der hat es ja eigentlich aus dem Boden gestampft, Tim Berners-Lee oder Sir Tim Berners-Lee, ganz klar die gesamte IT-Branche, alle Programmierer, alle Entwickler aufgerufen. Er hat eindrücklich an sie appelliert, dass sie nicht nur da sitzen und den Code in die Tastatur hämmern. Nein, sie sollen sich aktiv dafür einsetzen, dass unser Internet frei bleibt. Und sie sollen als Wissende, als die, die wissen, worum es geht, einfach mithelfen und sich überall da einmischen. Und er hat es in Worte gefasst, er hat gesagt, seid Aktivisten, überall da einmischen, wo irgendetwas schiefläuft, wo unsere Politiker nicht den Sachverstand oder Verstand überhaupt haben, um zu erkennen, was sie tun, wo Lobbygruppen daran arbeiten, unsere Freiheiten, unser Internet wegzunehmen, unsere Freiheiten einzuschränken. Hier müssen die Leute, die wirklich die Fachleute sind, eingreifen, ihre Meinung sagen, den Finger in die Wunde legen. Und ich denke, wenn jemand wie Tim Berners-Lee so etwas sagt, dann ist das schon eine Nummer. Ich verspreche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde weitermachen, auch wenn das dem einen oder anderen nicht passen sollte. Aber es gehört zum Computerclub dazu, so wie das Wasser zum Bier. Heinz Schmitz.
Recht hast du. Ich möchte an sich einen Gast begrüßen. Wir haben auf der anderen Seite unseres virtuellen Konferenzraums Clemens Clausen vom Thüringer Fraunhofer Institut für digitale Medien oder IDMT. Die haben etwas ganz Interessantes entwickelt. Die nennen es Special Sound. Oh, Herr Clausen, können Sie mir da vielleicht mal weiterhelfen? Ich habe da so eben schon drüber gestolpert, wie Sie Ihre Technik nun bezeichnen.
Ja, zuerst guten Tag hier aus Ilmenau. Ich möchte auch alle herzlich begrüßen. Wir haben unsere Spatial Sound Technologien entwickelt.
Das schreibt sich Spatial Sound. Und genau. Sie haben aber dann eine englische Namensgebung gewählt, damit Sie auch international bestehen können.
Genau so ist es. Wir haben viele internationale Kontakte und das macht es einfach einfacher.
Jetzt wollen wir aber die Zuhörer mal nicht im Dunkeln lassen. Wir reden hier im Namen. Was ist denn Ihr Soundsystem, was unterscheidet das von anderen? Was ich gelesen habe, ist zum Beispiel, dass die Nobel-Diskothek in München, P1, damit ausgerüstet wurde. Oder was vielleicht noch spektakulärer ist, dass Sie ein ganzes Planetarium damit ausgerüstet haben. Was unterscheidet Sie von anderen Soundsystemen? Einfach Lautsprecher hinstellen.
Nein, es ist ein anderer Ansatz. Also ich möchte es leicht vereinfacht ausdrücken. Die herkömmlichen Soundsysteme 5.1, Stereo, was man so aus dem Heimbereich kennt, zielen immer darauf ab, einem Hörer an einem Ort, an seinen Ohren sozusagen, ein möglichst gutes Klangerlebnis zu bereiten. Unser System betrachtet aber jetzt nicht mehr einen Zuhörer an einem Ort, sondern eigentlich einen Raum insgesamt. Das heißt, wir haben eine raumbezogene Wiedergabe und keine zuhörerbezogene Wiedergabe. Wir versuchen, physikalisch ein Schallfeld nachzubauen.
Sie machen das physikalisch, indem Sie ganz viele Lautsprecher installieren.
Genau.
Als Radio jetzt erstmal.
Ja,
also es sind, Sie haben einen Raum, wie viele Lautsprecher sind es im Planetarium?
Im Planetarium müssten gut 60 Lautsprecher installiert sein.
Das ist also mehr, als man im Wohnzimmer hat. Gut, bei 60 Lautsprechern brauchte man keine Tapete mehr.
Du kennst aber mein Wohnzimmer nicht.
Okay, es gibt ja auch kleine Lautsprecher, könntest du jetzt auch sagen.
Ich möchte vielleicht auch mal was fragen, weil das überrascht mich jetzt etwas. Warum benötigt man so viele Lautsprecher? Ich habe nun viel mitgemacht in dieser Branche. Wir sind irgendwann von Mono gekommen, sind auf Stereo gekommen. Dann kam plötzlich Quadrophonie und da saß ich irgendwo in einem Raum und da fuhren rings um mich herum Züge oder sonstige Sachen. Das ist aber dann schnell wieder gestorben. Dann hatten wir Kunstkopftechnologie und das leuchtete mir ein, weil ich ja nur zwei Ohren habe, brauche ich also keine 60 Lautsprecher. Was machen Sie mit 60 Lautsprechern? Was wollen Sie damit erreichen, Herr Clausen?
Genau, und da möchte ich vielleicht kurz einen Satz ausholen. Wir waren schon bei wesentlich mehr Lautsprechern. Also wir haben nach dem Ansatz der Wellenfeldsynthese ein System entwickelt, was mit möglichst vielen, möglichst dicht aneinander angeordneten Lautsprechern einen Raum beschallt und damit ist es dann möglich, Wellenfronten nachzubauen oder nachzubilden. Das heißt, wir können Lautsprecher simulieren, die sehr weit außerhalb des Raumes sind und in gewissen Grenzen auch innerhalb des Raumes. Das heißt, wir können also Schallobjekte ja synthetisieren und damit halt jede Menge Effekte erreichen, die man sonst nicht erreichen kann.
Ist das so etwas, wie man es schon ganz primitiv vielleicht mit einer Basisverbreitung bei Stereo kann?
Ja, das ist ja ein Vergleich, der sehr aus technischer ist. Sicht vielleicht ein bisschen zu kurz greift, aber
jetzt nochmal, ich muss jetzt nochmal zurück auf die vielen Lautsprecher.
Ja.
Sie erreichen ja dadurch, dass Sie nicht wie Wolfgang Rudolf es erlebt hat, dass Sie an einem Ort, also eine Person, die Züge um sich rumkreisen lassen, sondern Sie können ein ganzes Auditorium, Sie können einem ganzen Auditorium das vorgaukeln.
Genau.
Akustisch.
Ja, man kann sich vorstellen, im Kino zum Beispiel, wenn jetzt ein Düsenjet durch die Szene fliegt, der quasi durchs Kino fliegt, dann ist es halt wirklich so, dass die Leute, die rechts von diesem Düsenjet sitzen, ihn links hören und die Leute, die links von dem Düsenjet sitzen, die hören ihn rechts. Und diese Technologie haben wir jetzt quasi weiterentwickelt, sodass wir die Anzahl der Lautsprecher schon wieder reduzieren können. Und mit dieser reduzierten Anzahl der Lautsprecher immer noch dieses objektorientierte behalten können, sodass wir die einzelnen Schallobjekte dann animieren können.
Das heißt, Sie lösen diese letztendlich die Schallereignisse auf, nach dem Ort, wo sie entstehen. Ist das richtig so?
Ja, wir synthetisieren sie quasi oder wir simulieren den Ort der Schallobjekte. Das ist dann eine Frage der Klanggestaltung, auch des Sounddesigns und der ganzen Komposition der Szene, wo dann letzten Endes die Schallobjekte sind.
Gut, das ist jetzt der Lautsprecherteil, also der reine Audioteil. Das Ganze läuft zentral in einem Rechner zusammen. Einem PC zusammen, einer PC-Architektur zusammen. In dem sind Audiokarten drin, in dem Falle, wir sprachen vorher drüber, QSC oder RME-Karten drin, also hochwertige Karten, die ganz, ganz viele Ein- und Ausgänge haben. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihr zentraler Rechner steuert diese 60 Lautsprecher an.
Genau.
Das, okay, da sind aber Endstufen zwischen und sowas, das ist jetzt ja egal.
Genau, natürlich Wandler braucht man Endstufen. Ja.
Wie ist das eigentlich mit den Phasenverschiebungen? Sie müssen doch, wenn es Wellenfelder sind, die Lautsprecher ungefähr phasengleich kriegen.
Genau, ja.
Um Interferenzen auszuschließen.
Genau, genau. Das wird auch getan. Also es wird für jeden Lautsprecher dann passend ein eigenes Signal quasi berechnet.
Zentral in diesem Rechner.
Zentral in diesem Rechner, genau, ja.
Da läuft jetzt eine Software drin, die Linux-basierend ist, kommt aus Ihrem Haus, die aber keine Standardsoftware so von der Stange ist, so wie man Audio-Software 5.1, Cubase oder was weiß ich, Audition oder Audacity oder sonst irgendwas kennt.
Nein, also diese Software, das ist eigentlich der Kern des ganzen Systems. Da haben wir sehr viel Aufwand getrieben, um sie zu entwickeln. Und sie ist wirklich hochoptimiert, wirklich nur zur Audiosignalverarbeitung so vieler Kanäle.
Herr Clausen, wie kommen Sie denn an die Schallereignisse? Wie nehmen Sie das auf? Wenn Sie 60 Lautsprecher zur Wiedergabe haben, brauchen Sie auch 60 Mikrofone dafür?
Das wäre der Idealfall. Also wir haben auch Beispiele, wo es gemacht wurde, wo zum Beispiel eine Jazzband räumlich getrennt und gleichzeitig mikrofoniert wurde. Letzten Endes ist es aber dann auch immer eine Frage des Sounddesigns und des Anwenders. Was möchte er gerne, wie möchte er es? Wir haben auch Beispiele, wo nicht jedes Schallobjekt getrennt aufgenommen wurde. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, schon durch die Psychoakustik auch gewisse Effekte zu erzeugen, dass der Hörer sich eingehüllt fühlt und auch damit noch neue Erfahrungen zu machen.
Ist das vielleicht etwas, was die in dieser P1-Diskothek machen? Denn die haben ja da sicherlich keine 60 Lautsprecher und 60 Schallquellen. Die haben normalerweise einen Rechner da stehen, einen PC oder irgendwo oder CDs, von denen die Musik runtergespielt wird oder gescratcht wird oder sonst was.
Genau, aber trotzdem ist es ja immer noch möglich, auch dort Quellen zu animieren, also Soundeffekte kreisen zu lassen, Instrumente zu bewegen. Das ist natürlich mit herkömmlichen Systemen nicht möglich.
Sind das haben denn die DJs hier sitzen, haben denn ein Stück Software von denen, mit denen die die Schallquellen im Raum wandern lassen können?
Genau, ja. Also wir haben eine Software, mit der man Animationen erstellen kann. Und wir haben dann zusätzlich gerade fürs P1 dann noch eine Schnittstelle eingebaut, sodass quasi ferngesteuert diese Animationen abgespielt werden können.
Herr Clausen, ist es dann so, dass Sie keine natürlichen Sounds dafür verwenden können, also keine Aufnahmen, die Sie selbst irgendwo im Freien machen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, Wildgänse vorbeifliegen oder so etwas, sondern dass Sie Ihre Aufnahmen letztendlich unter, ich sag mal in Anführungszeichen, Laborbedingungen machen müssen?
Auch das ist wieder abhängig dann vom letztendlich vom Verwendungszweck. Für Atmosphären zum Beispiel funktioniert es sehr gut. Atmosphären kann man sehr eindrücklich wiedergeben. Das zeigen uns immer wieder die Zuhörer. Ja, natürlich Wildgänse, die vorbeifliegen, hätten wir am liebsten trocken mikrofoniert. Das heißt, eigentlich hätten wir den gerne
ins Studio bringen.
Genau, oder Mikrofon in die Feder, ins Gefieder kleben, aber das möchte ich auch nicht.
Es ist also etwas schwierig, die Schallereignisse, die man dann später hochqualitativ wiedergeben will, einzufangen. Man kann es nicht mehr so einfach machen, wie das bisher ist, mit einem doppelten Mikrofon irgendwo rausgehen und das war's, sondern Sie brauchen besondere Bedingungen dafür.
Ja, möchte man eine optimale Wiedergabe haben? Ja. Betrachtet man jetzt zum Beispiel Musikaufnahmen oder Sprachaufnahmen, so finden die ja oft genug in Studios statt, in Aufnahmeräumen. Da ist es also kein Problem. Letztlich stellen wir ja das Werkzeug, das Sounddesign, das überlassen wir dem Anwender. Da möchten wir eigentlich auch gar keine Vorschriften machen.
Wenn Sie aber,
um
es nochmal
zu verdeutlichen, Sie hätten am liebsten jede Stimme oder jedes Instrument trocken, damit Sie das denn im Raum, im akustischen Raum manipulieren können oder positionieren können.
Genau. Möchten Sie es als Schallquelle bewegen, unabhängig von anderen Geräuschen, dann wäre es ideal, wenn es einzeln aufgenommen worden wäre.
Das, ja. Das ist das, was Ihre Software dann auch ermöglicht.
Genau, ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Zwischenstufen. Denkt man jetzt an 5.1 Wiedergabe, so ist es in unserem System natürlich möglich, wir nennen es immer virtuelle Lautsprecher, also die 5.1 Lautsprecher als Schallobjekte anzunehmen und sie sehr weit außen zu positionieren, um den Sweet Spot zu vergrößern und den kompletten Raum abzudecken.
Herr Clausen, also jetzt brauchen Sie ja im Grunde genommen dafür immer einen Rechner, der das, was die Lautsprecher wiedergeben sollen, ausrechnet. Ist das vorstellbar, dass es bei mir irgendwann zu Hause in so einem schwarzen Kasten ist, wie heute meine Stereoanlage, dass die Software dann dort irgendwo in Silizium gegossen vor sich hinwerkelt?
Das ist natürlich ein mittel- bis langfristiges Ziel. Nur ist es momentan so, dass wir daran entwickeln und auch noch gewisse Erfahrungen sammeln müssen und möchten, bevor wir dann in Schaltkreisen sozusagen das Ganze als Produkt in den Massenmarkt bringen.
Haben Sie eine Vorstellung, wann es soweit sein wird?
Das ist eine ganz schwierige Frage.
Ja.
Geht es nach mir persönlich morgen? Ja. Leider ist die Realität da nicht ganz so mit mir überein.
Also es wird noch Jahre dauern, bis ich im Laden das kaufen kann.
Als schwarzes Kästchen sicherlich. Hm. Es ist käuflich zu erwerben. Wir haben dort ja dieses Jahr einen Partner gewonnen. Allerdings ist es momentan wirklich im professionellen Bereich anzusiedeln.
In welcher preislichen Größenordnung wäre das dann und wie heißt das, wenn ich mich dafür interessiere? Wo kann ich hingehen, mir das ansehen oder anhören oder gar kaufen?
Das ist schwierig zu sagen. Also wie gesagt, wir haben einen Partner gewonnen. Den möchte ich aber jetzt noch nicht vorgreifen. Preislich ist es so, dass wir momentan jedes System individuell kalkulieren müssen. Das kann je nach Kundenwunsch sehr, sehr unterschiedlich sein.
Also wenn der Wolfgang Rudolf sein Riesenwohnzimmer ausstatten will, ruft er Sie am besten an.
Genau, ja.
Wir machen einen Privattermin. Eine sehr interessante Entwicklung und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie uns das hier vorgestellt haben. Ich bin gespannt, wenn ich es mal selbst hören kann. Schönen Abend und viele Grüße nach Ilmenau.
Danke. Vielen Dank, Herr Clausen. Wiederhören.
Viele Grüße zurück. Danke.
Die Lucy Co. mag ja eine durchaus nette Dame sein, nur nach meiner Meinung ist das, was sie sich da geleistet hat, mit ihren Geschworenen ein solch dummes Stück, dass ich überhaupt keine Beschreibung mehr dafür habe. Um mal zum Thema zu kommen, Samsung wurde verurteilt, über 1 Milliarde US-Dollar an Apple zu zahlen, weil sie gegen verschiedene Patente, die Apple gehören, verstoßen haben. So, und das ist in einem kalifornischen Gericht passiert. Es ist ein Laienrichter sind es gewesen, die einstimmig abgestimmt haben und gesagt haben, okay, das ist so. Und jetzt muss man sich wirklich mal überlegen, was heißt das, was bedeutet das?
Ja, denn darf ich dazu erst noch was sagen zu dem Verfahren? Es ist amerikanische Rechtsprechung, die ist nicht vergleichbar mit dem, was wir kennen. Es ist ein Juryurteil. Das heißt, der Richter ist in dem Fall nur der Schiedsrichter der das Verfahren überwacht. Die Argumentation liegt ganz alleine bei den Anwälten und die Jury, die da sitzt, die stimmt hinterher ab, welcher Anwalt am besten argumentiert hat, um es ganz platt zu sagen. Jetzt ist das Verfahren nicht irgendwo international gelaufen, sondern es ist im Herzen des Silicon Valley gelaufen und die, die da sitzen in der Jury, kommen auch aus dem Silicon Valley. Also nicht die Richterin hat Samsung verurteilt, sondern Samsung ist im Silicon Valley hingerichtet worden. Gut,
sie hat, hingerichtet ist nicht worden, sondern man versucht hier wirklich auf eine ziemlich miese Art und Weise einen Konkurrenten von Apple mundtot zu machen. Aber das ist ja der erste Schritt. Nur mal zu dem, was man dort als Recht empfindet. Die Richterin hat also einen Fragenkatalog von 700 Fragen an die Geschworenen gegeben und die haben in gut 2,5 Tagen alle diese 700 Fragen, die letztendlich dann zur Urteilsfindung dienen sollten, beantwortet und haben sich dann ein Urteil gebildet. 700 Fragen in weniger als 3 Tagen, das heißt also pro Frage weniger als 2 Minuten. Also so Multiple Choice vielleicht in Highspeed ist sicherlich für eine Fernsehsendung, für irgendeine Curiosity Show geeignet, aber nicht für ein ordentliches Gerichtsverfahren. So, und wenn man sich dann mal überlegt, wenn Patente verletzt werden, ist ganz klar, wenn irgendwelche Chips abgekupfert werden, wenn Software kopiert wird oder Teile davon, das ist alles richtig, das kann und darf nicht sein, da müssen Lizenzen gezahlt werden. Aber wenn es um solche trivialen Dinge geht, wie ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, dann frage ich mich, wie lange dürfen wir denn noch Autos frei bauen, die alle 4 Räder haben und ein Lenkrad? Wie lange dürfen wir denn noch Toilettenpapier benutzen, was auf einer Rolle ist, ein bisschen genarbt ist, rechteckig ist und eine Perforation hat? Wo soll denn dieser Schwachsinn noch hinführen? Ich selbst halte diesen ganzen Quatsch für so etwas von wahnsinnig, das ist gar nicht mehr auszuhalten. Denn wenn ich mir überlege, der nächste Schritt muss ja nun konsequenterweise auch sein, dass Apple gegen Google vorgeht. Denn Google mit dem Betriebssystem Android hat ja nun aus Apple-Sicht viele Dinge nachgemacht. Die Apps, die so als kleine Icons da auf dem Display sind, dann Fingerbewegungen, mit denen man etwas vergrößern oder verkleinern kann und so weiter und so weiter. Diese Welt ist in einem Maße verrückt oder wird versucht, in einem Maße verrückt zu machen, was nicht mehr normal ist. Und das alles zum Schaden des Verbrauchers, damit Apple weltweit seine massiv überhöhten Preise für seine Produkte durchdrücken kann. Und wenn man überlegt, was Apple für Geld verdient damit, das ist meiner Meinung nach schon unseriös. Das empfinde ich jedenfalls so. Und auf diese Art und Weise versucht man Konkurrenten, die es billiger machen, ohne schlechter zu sein, einfach aus dem Weg zu räumen. Sorry, Kinder, ihr Amerikaner müsst noch viel lernen, was Recht ist.
Ja gut, jetzt haben die Apple-Leute natürlich auf ihren ehemaligen Chef, auf Steve Jobs, gehört, der ja alles, was ähnlich ist wie das iPhone oder iPad, bekämpfen wollte.
Willst du sagen, die können nicht selbst denken?
Ursprünglich, ja, da spielte sehr viel persönliche Sachen mit. Der Eric Schmidt, Google-Chef damals, saß ja bis 2009 im Aufsichtsrat von Apple. Hat sehr früh die Entwicklung des iPhones mitgekriegt und hat auch die Prototypen gesehen. Und als dann Google, und hat auch die Software, die dahinter steht, gesehen, als Google dann mit Android rauskam, ist er zwar zurückgetreten, aber Steve Jobs hat sich dermaßen darüber aufgeregt, dass er gesagt hat, also das kann so nicht sein, der hat unser Zeug geklaut, wir müssen die Google fertig machen. Und dazu ist im Prinzip jedes Mittel recht gewesen. Allerdings ist Google eine ziemlich dicke Bank und Oracle hat ja schon versucht, Google in die Schranken zu weisen und hat versucht, gegen Android zu verklagen, hat es aber nicht geschafft, weil Softwarepatente sehr, sehr schwer nachzuweisen sind. Du kennst ja immer noch das Verfahren zwischen Unix und diesen kleinen Aufkäufer da. Also versucht Apple jetzt gegen die, wie soll man sagen, die weichen Ziele, die Hardwarehersteller vorzugehen und die erstmal alle, die Patente verletzen, erstmal auszuschalten und damit die anderen Hersteller zu verunsichern und Android das Wasser abzugraben. Fachleute meinen, dass in jedem Android-Handy bis zu 15 Apple-Patente drin sind, die bei der Auslieferung von Android verletzt werden.
Na, das Beste wäre, auch wenn Apple als teuerstes Unternehmen der Welt gehandhabt wird, dass aber in der nächsten Zeit Google hingeht und Apple aufkauft und da ist dieses Thema vom Tisch. Denn so geht's nicht weiter. Das ist einfach für mich moralisch nicht vertretbar, was da passiert.
Gut. Das ist richtig. Es gibt übrigens auch einen lachenden Dritten.
Ja, wen?
Microsoft.
Ach so, ja. Na gut, die haben das ja auch.
Windows Phone ist ja nicht sehr erfolgreich. Ist ja immer nur eine ganz kleine Nummer noch auf dem Markt. Aber die Microsoft-Manager reiben sich jetzt die Hände, die sagen, wenn die beiden sich streiten, ist ja wunderbar. Damit können wir mit unserer eigenen Software, mit Windows Phone, schön auf den Markt gehen und uns da einen richtig guten Marktanteil erobern.
Na, das träumen die aber auch nur. Da müssten sie erstmal ein richtig gutes Betriebssystem bauen.
Na gut, Windows Phone 8 werden wir ja sehen, was da kommt.
Ja, wir also haben schon so oft sagst, gewartet, dass etwas Gutes kommt, aber es kam nichts wirklich Gutes. Ja?
Aber es ist, wie du sagst, es ist von der moralischen Seite her sehr bedenklich. Wir Verbraucher leiden darunter.
Ja, es wird höhere Preise geben und die Superreichen, die werden noch dickere Taschen bekommen, wie Apple hier zum Beispiel. Naja, gut. Heinz, hast du noch was Positives zu sagen?
Oh, wolltest du einen neuen Fernseher haben?
Ein neues Fernsehgerät, meinst du?
Ja, mal so richtig, was richtig Großes.
Nee, will ich nicht.
So ein 84-Zöller.
Nee, will ich nicht.
Für 17.500 Euro.
Och, du lieber Gott.
Der hat allerdings eine Auflösung von 3840 mal 2160 Bildpunkten.
Mein Projektor hat mehr.
Im Moment kriegst du ja Bilder nur geliefert im 2K, also im normalen HDMI-Modus. 1920 mal 1080 und dieser LG-Fernseher mit seinen, überleg mal, 2,13 Meter Bilddiagonale.
Wer trägt denn die Dinger dann?
Ja, die stellst du irgendwo hin und hoffst, dass der nie bewegt werden muss. Du kannst auch noch die alten Musik tun.
Nicht nur die, ich kenne auch noch die alten Philips-Fernseher mit der doppelten Zeilen-Endstufe, ja. Aber ja,
hast du die mal durch Bauernhäuser getragen, wie wir früher?
Ich habe die auch in die vierte Etage getragen, also.
Ja, also das ist die erste Hardware, die dem UHD-TV-Standard, also dem Ultra High Definition Television Standard etwas näher kommt, der ja, wir haben darüber berichtet, mit H265 ja bis 8K, also bis 7680 mal 4320 Pixel demnächst Filme kodieren kann. Und da ist eben jetzt ein Fernseher da, der schon was Schönes sieht. Ich meine, er ist groß, aber im Büro wird er sich sicher gut machen. Oder bei dir im Wohnzimmer. Du hast ja so ein großes Wohnzimmer.
Ich will das nicht.
Dann holst du ja noch die Audioanlage von Fraunhofer dazu.
Ich will das alles nicht.
Ach so, schade.
Nee, ist mir alles zu viel. Was soll ich mit dem Fernsehgerät? Sag mir das mal. Und das mit der Audioanlage.
Computer Club 2 TV gucken?
Nee, das kenne ich ja auswendig. Habe ich das selbst gemacht.
Ja, gut. Fernsehen machen ist schöner als Fernsehen gucken. Ich
weiß. Genau, ja. Also, es sind natürlich tolle Entwicklungen und wir werden ja mal sehen, jetzt gerade während die IFA läuft, da würde es ja noch die eine oder andere interessante Sache geben. Und ich denke, dass ich heute Abend, wenn diese Folge läuft, von der IFA zurück bin, vielleicht habe ich doch das eine oder andere gesehen, was interessant genug und berichtenswert ist, aber das wird dann in 2 Wochen erstmal kommen, weil die zweite Folge werden wir jetzt machen, wenn wir uns hier von dieser Folge verabschiedet haben, weil ich sonst im Laufe der Woche nicht mehr dazu komme.
Musst du arbeiten?
Naja, ich muss arbeiten. Es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Ja, was mir noch am Herzen liegt, ich muss unbedingt mal mit dem Thomas Ritter sprechen, mit unserem Shop-Betreiber. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Es ist zu viel los, zu viel Zeit vergeht und immer kommt irgendetwas dazwischen und immer ist irgendetwas wichtiger. Nur montags ist es eben ganz besonders wichtig, dass wir unsere Sendung produzieren und dann wollen wir jetzt mal sehen, mal abwarten, ob vielleicht der Kollege Back noch dazukommt oder ob ihm irgendetwas dazwischen gekommen ist. Und dann, was sagen wir noch, Heinz? Wir wollten am Ende immer irgend auf etwas hinweisen.
Ja, wir wollten noch
einen Tipp behalten. Ja, aber Tipp war ja schon mal so mit Thomas Ritter und so.
Das ist unser Shop. Auf den müssen wir natürlich hinweisen.
Das ist der Betreiber des Shops.
Richtig. Ich wollte gerade darauf hinweisen, indem ich meine Kaffeetasse erwähnte, da steht nämlich eBüb drauf.
Oh.
Das ist dieser alte Spruch, ein Bit übrig behalten, der auf den Computerclub Kaffeetassen steht.
Und wer eine solche Kaffeetasse noch nicht hat, sollte jetzt schnellstens über unsere Homepage auf den Shop gehen und gucken. Da gibt's sie nämlich noch. So, das war's. Ich tue den Daumen hoch.
Ich auch.
Und sage Tschüss, bis nächste Woche.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.